Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Ein saftiges Steak, Hühnerschenkel oder marinierte Schweinerippchen. Viele von uns werden in den letzten meist sonnigen Tagen die Grillsaison eröffnet haben. Doch so manchem könnte der Appetit vergangen sein angesichts der Bilder und Meldungen zuletzt über die Zustände in deutschen Schlachthöfen. Die Corona-Ausbrüche in zahlreichen Betrieben haben die prekären Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie öffentlich gemacht. Das Bundeskabinett hat deshalb nun im Eilverfahren ein Verbot der umstrittenen Werksverträge und der Leiharbeit in den großen Schlachthöfen auf den Weg gebracht. Ab dem kommenden Jahr gelten strenge Regeln und Verbote für die Fleischbranche. Welche Folgen haben die neuen Vorschriften? Droht jetzt der Verlust von Arbeitsplätzen? Welche Verantwortung haben letztendlich wir Verbraucher für Mensch und Tier? Das Elend in den Schlachthöfen, wie hoch ist der Preis für unser Billigfleisch? Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. Darüber wollen wir bis 11:30 mit Ihnen reden, diskutieren und dazu haben wir Gäste eingeladen. Den Geschäftsführer des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft, Thomas Janning. Guten Tag, Herr Janning.
Guten Tag, Herr Heinlein.
Den Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Georg Janssen. Ich grüße Sie, Herr Janssen.
Schönen guten Tag in die Runde.
Und Freddy Adjan, er ist stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft NGG Nahrung und Genuss Gaststätten. Auch an Sie einen schönen guten Tag, Herr Adjan.
Guten Morgen.
Die Sendung lebt von Ihren Fragen, Ihren Anregungen. Rufen Sie uns jetzt an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Bereits heute Morgen haben uns viele Hörerinnen und Hörer erreicht und uns ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
Schönen guten Morgen, hier ist Henkel aus Essen. Ich habe auch in einer Wurstfabrik gearbeitet, im Akkord 6,50 Euro brutto. 8 Stunden wurden bezahlt, Rest ging auf Arbeitskonto. Ich habe jeden Tag 12, 14, sogar bis 16 Stunden gearbeitet. Das ist alles nur Ausbeutung und Sklaverei unserer Menschen, unserer Bevölkerung.
Ja, mein Name ist Nordhoff, ich wohne in Coswig, Sachsen-Anhalt. Mir ist nicht ganz klar, wie das funktionieren soll, dass das den angestellten Arbeitern auf den Schlachthöfen besser gehen soll, indem in den Läden das Fleisch teurer wird. Da wird erstmal Folgendes passieren. Die Kaufhalle wird erstmal einen Teil der Preiserhöhung für sich abzweigen.
Guten Morgen, Helmut Kaufmann aus Pforzheim. Ein Problem ist nur lösbar, wenn die Ursachen erkannt und abgestellt werden. Wenn doppelt so viel Fleisch auf dem Markt ist, wie der Mensch in der Lage ist zu konsumieren, kann nur derjenige überleben, der es am billigsten anbietet.
Guten Morgen, mein Name ist Braun, ich wohne in Hamburg. Wir essen viel zu viel Fleisch und es sollte generell abgeschafft werden, immer diese Sonderangebote zu machen. Alle schielen nur danach, wo kriege ich billiges Fleisch her. Billig Fleisch kann nicht gut sein.
Dieter Töppelmann aus der Wedemark bei Hannover. Diese Materie ist letztendlich von den Landwirtschaftspolitikern von CDU, CSU weitergetragen worden. Nichts haben sie gemacht. Verdient haben sie daran. Die jetzige Ministerin ist eine Zuckertante. Und hier muss man einfach mal den Knüppel reinhauen. Das geht so nicht weiter.
Soweit einige unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute Morgen bereits auf unseren Anrufbeantworter gesprochen haben. Ausbeutung, Sklaverei, Billigfleisch kann nicht gut sein. Das geht so nicht weiter. Da muss man mit dem Knüppel reinhauen. Das habe ich mir notiert, Herr Janning von der Geflügelwirtschaft. Fühlen Sie sich getroffen?
Also wir nehmen diese Aussagen sehr ernst und es ist ganz wichtig, auch reinzuhören, wie Verbraucher denken, welche Erwartungshaltung sie haben an die Fleischwirtschaft. Und es ist unsere Aufgabe, diese Bedenken ernst zu nehmen und auch in konkretes Handeln umzusetzen und eben da, wo es geht, auch besser zu werden.
Mhm. Herr Adjan, haben Sie die Hoffnung, dass jetzt alles besser wird?
Nee, überhaupt nicht. Also erstmal muss man schauen, dass diese Kabinettsvorlage zu einer Gesetzesvorlage wird und dann müsste diese Gesetzesvorlage zunächst mal durch den Bundestag. Und ich hoffe, dass hier das alles eins zu eins so umgesetzt wird. Aber wenn Herr Janning davon spricht, dass er das ernst nimmt, dann frage ich mich, wo waren Sie denn die letzten 20 Jahre? Das ist ja alles keine neue Erscheinung, sondern diese Diskussion, die wir führen, haben wir geführt seit den 2000er Jahren.
Und dann ist Ihnen sicherlich, Adrian, auch bekannt, dass wir als Fleischwirtschaft ja auch einen Verhaltenskodex entwickelt haben. Wir haben Selbstverpflichtungserklärungen verabredet, die wir auch konsequent umsetzen. Und ich durchaus hier auch sagen darf, dass gerade in Deutschland sehr hohe Arbeits- und Sozialstandards gelten und praktiziert werden.
Mhm. Herr Janssen von der bäuerlichen Landwirtschaft, warum braucht es jetzt erst die Corona-Pandemie, um die Missstände oder die Verhältnisse auf deutschen Schlachthöfen öffentlich zu machen?
Ja, vielleicht sollten wir erst einmal allen diejenigen Menschen, die diese harte Arbeit in den Schlachthöfen machen, eine baldige Genesung wünschen, dass sie gut aus dieser Corona-Erkrankung herauskommen. Mich beschäftigt das sehr, weil ich denke, die Diskussion hat Züge einer Heuchelei. Sie hat deshalb Züge einer Heuchelei, weil wir zum Beispiel 2013 vor dem Schlachthof in Emsteck von Bion gestanden haben, zusammen Bäuerinnen und Bauern, mit Kirchenvertretern, mit Arbeitslosen-Selbsthilfen, mit Gewerkschaften. Das kommt nicht alle Tage vor, ist aber dem geschuldet, weil diese Verleumdung, dass gesagt wird, wir packen jetzt die Sachen an, das haben wir jetzt lange genug gehört. Damit muss Schluss sein. Empören reicht nicht, jetzt muss gehandelt werden. Und es ist gut so, dass jetzt Frau Merkel und Herr Heil gesagt haben, sie wollen aufräumen. Warum hat es so lange gedauert und muss es erst zu Corona kommen? Weil es eine schon fast kriminelle Vereinigung hin des Wegschauens, des Nicht-Anpackens dieser Probleme. Und ich erwarte, dass wir heute aus dieser Sendung herausgehen, dass wir den Weg nach vorne schreiten, weil die Landwirtschaft wird damit in den Dreck gezogen, die Ernährungswirtschaft wird damit in den Dreck gezogen. Und da kann man nicht einfach nur sagen, wir tun jetzt mal, als wenn wir ganz empört sind und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über.
Herr Janning vom Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft, wollen Sie antworten auf Herrn Janssen?
Gerne, das möchte ich. Ich möchte auch in diesen Dialog eintreten mit Herrn Adjan und mit Herrn Janssen heute im Gespräch und dass wir uns auch austauschen, auch in konstruktiver Art. Was ich so in den ersten Minuten feststelle, ist ja, dass doch beide Herren sehr starkes Vokabular bemühen in Sachen Fleischwirtschaft und der Arbeitsstandards. Und ich glaube, wir brauchen eine differenzierte Betrachtung. Wir als Fleischwirtschaft wollen wirklich hohe Standards auch praktizieren. Wir müssen differenzieren, reden wir über Tierwohlstandards, reden wir über Arbeitsschutzstandards. Und ich hatte gerade schon eingeworfen, dass wir eben sehr aktiv daran arbeiten. Was sicherlich ein falscher Schritt ist, und da teile ich nicht die Einschätzung von Herrn Janssen, ist, dass jetzt die Bundeskanzlerin und der Bundesarbeitsminister Heil hier den richtigen Schritt getan haben, Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassungen verbieten zu wollen. Es gibt überhaupt keinen Beweggrund dafür, keinen Anlass, und diesen Schritt hier zu tun. Man hat den Eindruck, dass irgendwie hier ein gewisser politischer Wille seit Jahren schwelend jetzt genutzt werden soll im Zuge des Corona-Geschehens. Und ich glaube, wir sollten gemeinsam feststellen, dass ein Verbot von Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassungen sicherlich keine wirksame Maßnahme ist des Infektionsschutzes.
In dem Zusammenhang vielleicht eine Mail von Matthias Riechmann. Er ist selber Unternehmer, schreibt er, seit 25 Jahren im Geschäft. Und er schreibt, Zitat, die Nennbelegschaft über Werkverträge einzubinden und so systematisch Sozialversicherungsbeiträge zu sparen und Lohndumping zu betreiben, dient nur dem Zweck der bedingungslosen persönlichen Gewinnmaximierung. Zitat Ende. Herr Riechmann, soweit die Mail von Herrn Riechmann. Geht es Ihnen tatsächlich vor allem ums Geld? Wollen Sie möglichst viel Geld rausholen bei der Geflügelwirtschaft, Thomas Janning?
Nein, darum geht es uns nicht, viel Geld rauszuholen. Auch hier ist auch, glaube ich, nicht korrekt wiedergegeben, wie unsere Position ist. Es geht ja nämlich konkret darum, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu haben und dieses überall, bei Festangestellten wie auch bei Werkvertragsarbeitnehmern. Wir als Branche haben uns klar dafür ausgesprochen, die sogenannte A1-Bescheinigung nicht mehr anwenden zu wollen nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz. Und das ist ganz wichtig, weil das bedeutet, dass tatsächlich jeder Beschäftigte dann auch sozialversicherungspflichtig angestellt ist, bekommt eben Lohnfortzahl im Krankheitsfall und kann auch Rentenansprüche geltend machen. Das ist unsere Position.
Herr Djan, als Gewerkschafter sehen Sie das vermutlich anders.
Ja, natürlich sehe ich das anders, zumal die A1-Beschäftigten überhaupt nicht das Problem sind. Sie sind nämlich zahlenmäßig total in der Minderheit. Es geht uns darum, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in Werksvertragsarbeitsverhältnissen arbeiten, direkt beim Fleischunternehmen beschäftigt sind. Und ich verstehe es nicht, warum man jetzt so lange braucht. Und ich verstehe es auch wirklich nicht, warum man die ganzen Jahre nichts gemacht haben. Herr Janning, die Selbstverpflichtung, die Sie gerade erwähnt haben, oder auch der Verhaltenskodex, die sind vom Jahre, weiß ich nicht genau, 2014, 2015. Aber warum ist da nichts passiert?
Da ist ja ganz viel passiert. Wir haben sie doch zur Anwendung gebracht und sie nutzen sie ja auch.
Ja, aber Entschuldigung, dann nehmen Sie doch mal die Geflügelfirma in Niederbayern, die jetzt negativ aufgefallen sind. Von 1.000 Beschäftigten sind über 500 nach wie vor Werksvertragsarbeitnehmer.
Die sind, Herr Adler, nicht negativ aufgefallen. Wir brauchen doch eine differenzierte Diskussion. Was wir gerade diskutieren, ist sehr pauschal, immer in der Betrachtung, Werkverträge sind schlecht. Lass uns doch mal etwas differenzierter rangehen. Was bedeutet denn hier Werkverträge? Hier wird so pauschal immer ein Bild geschrieben von Missständen. Benennen Sie die Missstände, konkret werden. Werkverträge an sich haben wir doch in allen Branchen. Wir haben es in der Automobilindustrie, wir haben es in der Baubranche, wir haben es in der Schiffbautechnik. Werkvertragsregler sind heute einfach eine Art, tatsächlich Arbeitsorganisation zu bewerkstelligen. Das können wir doch nicht pauschal schlecht reden. Wir können es insbesondere auch nicht pauschal schlecht reden in Bezug auf die Fleischwirtschaft. Die wird doch ein völlig falsches Bild skizziert, dass ich hier tatsächlich auch mal gerade rücken möchte. Ja, Herr Adjan und Herr Jansen und auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich gibt es auch Fälle, die wir nicht gut finden. Und da muss auch sehr konsequent gearbeitet werden. Es gibt eben die schwarzen Schafe, die wir nicht unterstützen können. Und da müssen wir gemeinsam rangehen. Da rufe ich auch nach dem Staat und nach Durchgreifen, auch nach hartem Durchgreifen. Ich will hier nicht den Knüppel bemühen, Herr Heinlein, aber nach durchaus hartem Durchgreifen. Das heißt, diese gibt es und die wollen wir nicht. So, da müssen wir konsequent rangehen. Aber die dürfen wir doch nicht nutzen, um pauschal eine Branche, nur die Fleischwirtschaft, hier anzuklagen in Bezug auf Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung. Das ist eine tatsächlich nicht geeignete Diskussion und auch nicht hinreichend differenziert.
So, Herr Janning, Sie haben unsere Hörerinnen und Hörer direkt angesprochen und den ersten Hörer habe ich direkt in der Leitung. Es ist Herr Wilberger aus Biberach. Ich grüße Sie, Herr Wilberger.
Wilburger.
Wilburger, Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Und zwar, ich bin der Meinung, das Problem muss man ein bisschen weiterfassen. Und zwar liegt es ja nicht nur an den Schlachthöfen, sondern es geht ja auch, die Massentierhaltung ist ja das Grundproblem. Gibt es weniger Tiere, dann muss man weniger schlachten, dann braucht man weniger Schlachter und dann kann man denen, wo bleiben, einen geeigneten Lohn zahlen. Und zwar mit der Massentierhaltung meine ich Folgendes. Als erstes muss meiner Meinung nach die Antibiotika verboten werden. Dadurch verkleinern sich die Tierhaltungsbetriebe automatisch, weil wenn sie mit den gleichen Tierzahlen weiterarbeiten würden, sterben ihnen die Tiere einfach ohne Antibiotika. Und ohne Antibiotika, und dann werden es weniger Tiere, dann werden weniger Tiere geschlachtet und das wäre dann für die Schlachthöfe, die können sich dann auch verkleinern. Dass das natürlich im Augenblick, so wie es im Augenblick ist, nicht finanzierbar ist für die Landwirte, ist klar. Da muss man das System umstellen. Und das war jetzt die Chance für unsere Bundesregierung, weil ja gerade der EU-Haushalt ausgehandelt wird, das umzustellen. Und zwar, dass dann eben Fleisch, also dass es eben einen Unterschied gibt bei der Bezuschussung, wie viel Platz ein Tier hat und wie viel nicht. Und eben auch, das ist dann genau das Gleiche im Rahmen von dem Green New Deal für die Landwirtschaft auf den Feldern eben, was denn angebaut wird an Futter, ob man Futter unbedingt aus Brasilien importieren muss, das Soja und so weiter.
Also Herr Wilberger, ich glaube, Ihr Punkt ist klar geworden. Bleiben Sie in der Leitung, Herr Jansen. Entschuldigung, jetzt vielleicht Herr Jansen, Massentierhaltung, Systemumstellung, das ist Ihr Stichwort. Welchen Anteil hat das an den Problemen in der Fleischwirtschaft? Produktion in der Massentierhaltung?
Herr Janssen? Ich bin ebenfalls der Meinung, wie der Hörer eben, dass wir das Problem von allen Seiten angucken müssen. Wir haben alle eine Verantwortung, Bauern, Verbraucher, Schlachtunternehmen, Molkereien, Lebensmitteleinzelhandel, die Politik. Es bringt nichts, wenn wir nur einen Bereich uns vornehmen. Aber Herr Janning hatte ja gesprochen von den schwarzen Schafen. Das sind ja nicht die niedlichen schwarzen Heidschnucken hier in der Lüneburger Heide, sondern wir haben es hier mit einer durchaus kriminellen Absicht von Subunternehmen zu tun, die die Arbeitsbedingungen unterlaufen, was den fairen Mindestlohn angeht, die die Lebens- und Wohnangelegenheiten der Arbeitnehmer mit Füßen treten. Das haben die Berichte in den letzten Wochen doch anschaulich gezeigt. Was der Hörer gesagt hat, ist richtig. Wir haben von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft den Zusammenschluss gesucht mit dem Deutschen Tierschutzbund und dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, haben ein Programm für artgerechte Tierhaltung auf den Weg gebracht, das Neulandprogramm. Das sieht eben nicht einen 10.000-Sauen-Betrieb vor, wie in Altelin in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sieht nicht einen 80.000-Mastschweine-Betrieb vor, wie im Spreewald, sondern mit klaren Bestandsobergrenzen für bäuerliche Betriebe. Wir haben allein in den letzten 9 Jahren 11.000 schweinehaltende Betriebe verloren, weil auf billig produziert wird. Und deshalb die Antwort auf die Frage der Sendung, was kostet uns dieses Billigfleisch? Der Preis ist viel zu hoch. Die Bäuerinnen und Bauern sind dabei die Verlierer. Wir haben aber gute Gründe, auf die Änderung dieses Systems zu setzen, weil es gibt den Borchert-Plan der Borchert-Kommission, die vom Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung in den letzten Monaten erarbeitet wurde, im Februar veröffentlicht. Die ABL hat dort tatkräftig mitgearbeitet, wo den Tieren sehr viel mehr Platz zugedacht wird, wo die Tiere Auslauf bekommen. Dieses Papier liegt allen Bundestagsabgeordneten, allen Fraktionen seit Februar vor, auch der Bundeslandwirtschaftsministerin. Und wir setzen jetzt auf Umsetzung dieses Papiers, damit wir von bäuerlicher Seite runterkommen von der Anklagebank der Gesellschaft und der Medien. Wir wollen den Schritt nach vorne tun. ABL-Bauern und Bäuerinnen sind in dieser Frage seit Jahrzehnten aktiv. Jetzt ist auch die Chance, das zu ändern, sowohl Tierschutz als auch Menschenschutz durchzusetzen.
Herr Janning, ist das eine romantische Vorstellung vom Herrn Janssen, dem Bundesgeschäftsführer Bäuerliche Landwirtschaft?
Ich kann ihm nur zustimmen. Mhm. Herr Janssen, ich kann Ihnen wirklich zustimmen, weil es ist richtig, dass diese Diskussion geführt wird. Und sicherlich leben wir in Deutschland in einer Gesellschaft, in der Tierwohl einfach eine besondere Priorität hat. Ich glaube, das ist so. Und somit, glaube ich, müssen wir auch diese Priorität auch umsetzen. Ich kann Sie dann nur unterstützen, wenn Sie hier Programme entwickeln, die eben dann Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit geben, einzukaufen. Meine Position an der Stelle ist, dass wir aber nicht in der Nische denken müssen, sondern in der Breite. Wir müssen doch ein Fleischangebot schaffen nach sehr hohen Tierwohlstandards, auf das tatsächlich auch alle Menschen auch zugreifen können und auch kaufen können. Und hier darf ich in unsere Diskussion einführen, eben unsere Systemumstellung mit der Initiative Tierwohl. Also die Geflügelwirtschaft hat es geschafft, tatsächlich das gesamte Fleischangebot im deutschen Lebensmitteleinzelhandel auf ein höheres Tierwohlniveau zu
bringen. Herr Wilburger, unser Hörer aus Biberach, haben Sie zugehört?
Ja, habe ich, ja.
Und überzeugen Sie? Herr Janssen,
ja, also Herr Janssen schon, Herr Janning, für alle, ich meine, was heißt für alle, muss man genug produzieren, wir exportieren ja das meiste. Also was müssen wir Fleisch nach China exportieren, das muss man ein bisschen regionaler denken. Und zwar, ja, jetzt nur ein Beispiel bei mir, ich kaufe meine Milch bei einem Bauer, der ist 4 Kilometer entfernt und zahle eben ihm dann direkt das Geld. Einfach auch ein bisschen regionaler, es muss gar nicht mehr so großflächig mit Transporte durch halb Europa oder den ganzen Zeug. Nee. Und man kann das auch dadurch erreichen, eventuell, dass man dann einfach gerade das mit Antibiotika auf die Verpackung schreibt. Dann schreibt man drauf, ohne Antibiotika gezüchtet. Dann gucken wir mal, was gekauft wird und was nicht, das zum Beispiel. Ja, also. Das war nochmal mein Punkt.
Ja. Vielen Dank, Herr Wilburger. Herr Janning, regionale Vermarktung, ist das ein Konzept, das für die Geflügelwirtschaft in Frage kommt?
Ja, also ich denke, man muss vielfältiges Angebot schaffen und Regionalität ist sicherlich ein Punkt. Also man sagt ja oftmals so, Regionalität ist irgendwie das neue Öko auch. Und das spüren wir ja auch alle, dass wir gerne regional einkaufen, Gemüse wie auch Fleisch. Also da ist auch kein Widerspruch von unserer Seite an. Wir müssen uns halt immer nur fragen, ist es tatsächlich jetzt so die Systemumstellung in Gänze? Also es gibt dann nur noch regional oder es gibt eben regional als ein Angebot, auf das man zugreifen kann. Und das ist eher das, was wir hier auch favorisieren und begrüßen.
Systemumstellung, das ist sicherlich ein Punkt, über den wir gleich weiterreden können. Das Elend in den Schlachthöfen. Wie hoch ist der Preis für unser Billigfleisch? Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. Unsere Gäste Freddy Adjan, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft NGG, Georg Jansen, Bundesgeschäftsführer Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und Thomas Janning, Geschäftsführer Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft. Und in 5 Minuten geht es weiter nach den Nachrichten. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 und diskutieren Sie mit unseren Gästen. Bis gleich. Das Elend in den Schlachthöfen. Wie hoch ist der Preis für unser Billigfleisch? Das Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. Unsere Gäste Freddy Adjan, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft NGG, der Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Georg Jansen und der Geschäftsführer des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft Thomas Janning. Sie können uns wie immer anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit unseren Gästen diskutieren. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Und unsere Nummer 00800 4464 4464 hat gewählt Herr Skibbe aus Brandenburg. Ich grüße Sie, Herr Skibbe.
Guten Tag.
Sie sind nicht begeistert, wenn ich es richtig verstanden habe, von den Beschlüssen von Minister Heil.
Das Problem dieser Schlachter und überhaupt das Problem, dass Werktätige oder Menschen aus Ost- und Südosteuropa hier in der Bundesrepublik ausgebeutet werden bis aufs Blut, das betrifft nicht nur die Schlachterei, sondern betrifft auch andere Branchen. Und dass die Politik sich jetzt darüber herstürzt, offenbar ist Corona nur langsam abgewirtschaftet, man braucht ein neues Thema, womit man sich begeistern kann. Und dann wird drüber hergezogen in einer Art und Weise mit tränenfeuchter Stimme. Ach, was nicht alles. Und jetzt wird was getan. Jetzt wird aktiviert. Und jetzt gehen wir richtig. Und jetzt fangen wir gewaltig an. Wissen Sie, das finde ich sowas von abgehoben. Und ich will mich vorsichtig ausdrücken, regelrecht ekelhaft. Mhm. Das ist bekannt seit zig Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte das da läuft. Und jetzt auf einmal fallen wir drüber her, bloß weil da so in einigen Betrieben diese Corona-Ausbrüche passiert sind. Das war vorher bekannt. Warum jetzt?
Aber grundsätzlich halten Sie es für richtig, Herr Skibbe, dass diese Werkverträge, diese Leiharbeit abgeschafft wird?
Auf jeden Fall. Mhm. Die Leute werden, mit der DDR groß geworden, ich betrachte, nehme den Ausdruck ausgebeutet. Und die werden ausgebeutet bis aufs Blut. Wie gesagt, ich habe gehört von einer anderen Branche, Düsseldorf, Fernfahrer, Südosteuropa, denen geht es genauso miserabel wie diesen Arbeitern.
Frage vielleicht an unseren Gewerkschafter Freddy Adjan von der Gewerkschaft NGG. Ist es tatsächlich das System Leiharbeit, Werkverträge, ist da die Fleischbranche nur eine von vielen?
Ja, es gibt natürlich überall Werkvertragskonstellationen. Und wir fordern ja eigentlich auch gar nicht die komplette Abschaffung der Werksverträge, sondern nur im Kernbereich des Unternehmens. Wenn ich halt eine Fleischfabrik habe und bis zu 80-90% der Beschäftigten sind dafür zuständig, dass sie das Fleisch zerlegen, dann stimmt was im System nicht. Wir reden jetzt nicht von der Pforte, die ausgelagert ist, sondern wir reden wirklich vom Kernbereich des Unternehmens. Und ich glaube, da muss man tatsächlich ansetzen. Die große Anzahl derer, die bei Subunternehmen arbeiten, Das kann ja gar nicht gesund sein. Wer übernimmt denn die Verantwortung für die Kolleginnen und Kollegen?
Herr Janning, vielleicht können Sie uns das...
Die Fleischwirtschaft ist es nicht.
Ja. Herr Janning, vielleicht können Sie uns das erklären. Warum verzichtet Ihre Branche auf die Festanstellung Ihrer Schlachter? Warum hantieren Sie vor allem mit Leiharbeitern und Fremdfirmen?
Ich will gerne die Worte von Herrn Adian anknüpfen. Die Vorsicht, Herr Adian, Sie sind, wenn es auf einmal um die Frage geht, Ausweitung dieses Verbotes von Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassung auf andere Branchen. So eigentlich, schönes Wort, ne? Eigentlich sind Sie irgendwie dafür und doch nicht dafür und sofort wieder sind Sie bei der Fleischwirtschaft. Und Herr Skibbe, es ist doch richtig, Ihre Aussage, dass es gerade andere Branchen betrifft. Und darüber müssen wir reden. Es ist doch nicht hinzunehmen, da können wir verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen, wir können eine europarechtliche Betrachtung vornehmen, wir können arbeitsrechtliche Betrachtungen auch hier zuziehen. Aber es ist doch nicht zielführend, nur bei einer Branche solches anzuwenden. Also entweder gibt es dieses Modell von Werkverträgen, Arbeitnehmerüberlassungen in allen Branchen und da muss man gucken, wie die ausgestaltet werden, oder sie gibt es eben dann in keiner Branche. Und dann gilt dieses Verbot auch konsequent in allen anderen Branchen. Ich hatte vorhin einige exemplarisch erwähnt, Automobilindustrie, Schiffbau oder auch Baubranche. Herr Adian, da denke ich, möchte ich Sie gerne beim Wort nehmen, dass wir an der Stelle weiter wissen.
Da aber möchte ich gerne auch etwas sagen, Herr Jansson, aus landwirtschaftlicher Sicht. Das ist ja schon mal eine sehr bekannte Methode, wenn man gerade im Fegefeuer steht, dass man sagt, das hin. Natürlich ist es unsere Pflicht, deshalb habe ich gesagt, wir sind alle verantwortlich, auch woanders hinzugucken. Gerade im Deutschlandfunk wurde am Samstag die Lkw-Branche, wo der Lkw-Fahrer 75-Stunden-Woche hat und gesundheitlich einfach die Gesundheit auf der Strecke bleibt. Diese Branchen, Paketdienste, die ganzen Amazons dieser Welt. Natürlich muss man da jetzt hingucken, aber das heißt doch nicht, dass wir jetzt die Fleischbranche, da gucken wir jetzt lieber mal wieder weg und beschweren uns drüber. Und dann kommen wir auch noch mit Verfassungsrecht. Ich kann der Fleischbranche wirklich nur empfehlen, nach Karlsruhe zu gehen, um gegen ein solches Gesetz vorzugehen. Das wird nämlich die Diskussion retten und wir werden das auch ausnutzen, weil wir wollen runter von dieser Anklagebank und dazu muss es doch einen Weg nach vorne geben. Wir müssen doch aufräumen und da müssen wir das gemeinsam tun, statt diese Drogen und mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Hm? Herr Jansson, vielleicht nochmal eine Ergänzung, wenn Sie erlauben, drohen. Nein, das tun wir nicht. Nur, wir müssen nochmal genauer hingucken. Wir als Fleischwirtschaft werden unserer Verantwortung sehr wohl gerecht. Lass uns doch mal schauen, was jetzt passiert ist in den letzten Wochen. Da wurden hunderte von Wohnungen wurden kontrolliert amtlicherseits. Da wurde geguckt, eben aus dieser Diskussion heraus, ob etwas nicht in Ordnung ist. Lediglich bei einer Wohnung hat es eine Beanstandung gegeben, aufgrund eben von Brandschutzmängeln, also eine größere Beanstandung, sodass also ein sofortiger Umzug veranlasst werden muss. Also bitte nicht immer pauschal, sondern konkret werden.
Aber das stimmt doch überhaupt nicht.
Wir stellen uns dieser Verantwortung und wollen ja auch an der einen oder anderen Stelle konsequent das weiterentwickeln. Wir sind dafür eingetreten, diesen Verhaltenskodex, diese Selbstverpflichtung zum Gesetz zu machen, anzuwenden in allen. Das sind doch wirklich Zusagen, die man diskutieren muss. Aber politisch übereilt, was passiert ist mit einer Branche, die wir diskutieren, ich denke, das ist kein meiner Einschätzung gutes Projekt.
So, und Sie haben einige Aussetzer in der Leitung, Herr Janning. Ich hoffe, es wird gleich besser. Vielleicht eine Hörerin zwischendurch aus der Hauptstadt hat uns Frau Saint-Paul angerufen. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Saint-Paul. Ja, ich wollte zu der Diskussion sagen, es ist gut, wenn man sich überlegt, also auch das mit den Werkverträgen, was Sie eben gesagt haben, dass man das überdenken muss. Aber ich denke, insgesamt, es ist wirklich ein systemisches Problem. Es hat in den letzten Jahrzehnten eine gewollte Kapitalisierung stattgefunden in den sogenannten systemrelevanten Bereichen. Da können wir gucken ins Gesundheitswesen, in die Landwirtschaft, alles, was uns jetzt auf die Füße fällt. Genauso im Tourismus und in der Logistik. Und das ist das, was wir jetzt alles sozusagen zurückkriegen. Und in den Schlachthöfen, was da jetzt passiert, das ist ja nur ein Brennpunkt, an dem das deutlich wird. In den Krankenhäusern wurde es auch deutlich. Und wir müssen uns als Gesellschaft und als EU wirklich überlegen, ob wir so leben wollen. Der Markt kann nicht alles richten. Wir müssen uns überlegen, was wir wollen, und dann muss es entsprechende Regularien und dann muss es Gesetze dazu geben, an die sich alle, auch die Unternehmer, halten müssen. Hm. Und anders wird es nicht funktionieren. Wenn wir alles dem Markt überlassen und alles dem Kapital überlassen, dann kommt das dabei raus, was wir jetzt haben.
Vielen Dank, Frau St. Pol aus Berlin. Freddy Adjan, Politik ist gefordert oder kann es der Markt alleine richten? Was meinen Sie?
Ja, der Markt hat ja bewiesen, dass es nicht kann. Und deswegen ist ja genau die der Markt hat ja bewiesen, dass es nicht kann. Genau. Und deswegen ist genau deshalb ist die Politik jetzt gefordert. Die Politik hat viel zu lange auch schon zugesehen. Und man kann doch nicht befürworten, dass in einer Wohnung mit 3 Zimmern 30 Namen vor der Tür am Klingelschild stehen. Das ist doch alles menschenunwürdig. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir verlangen, dass wir hier eine andere Struktur brauchen.
Das ist nicht in Ordnung. Hier geht es nicht um menschenunwürdiges Unterbringen. Wir haben auch eben konkret ja auch im Verhaltenskodex festgelegt, dass die Arbeitsstättenverordnung zur Unterkunft konsequent zur Anwendung kommt, dass es konsequent geprüft wird. Hier wird ein völlig falscher Eindruck erweckt. Ja, natürlich sind Leute, die in Gemeinschaftsunterkünften da untergebracht sind, sind vielfach aber auch schon seit vielen Jahren hier. Und da gibt es eben nicht all die Beanstandungen, die Sie.
Und passend zum Thema hat uns aus Göttingen Frau Metzger angerufen. Ich grüße Sie, Frau Metzger.
Ja, schönen guten Tag. Ich möchte mich eigentlich meiner Vorrednerin anschließen. Die hat so in etwa meine Gedanken auch zusammengefasst. Und zwar denke ich, der Ursprung hier für all diese Misere ist unsere kapitalorientierte Investitionslandwirtschaft, bei der in- und ausländische Investoren in riesige Agrarindustriebetriebe, insbesondere denke ich da ans Vechtaland mit der Geflügelwirtschaft oder der Mastschweinhaltung oder auch an Mecklenburg-Vorpommern. Und da wird investiert und die Investoren haben überhaupt nichts mit bäuerlicher Landwirtschaft zu tun, sondern diese Betriebe sollen Produkte für den internationalen Markt herstellen. Und das tun sie auch. Da werden sie nämlich hin exportiert. Und dafür leben die Arbeiter in den Schlachthöfen unter menschenunwürdigen Umständen. Dafür werden unsere Böden mit Gülle verseucht. Dafür wird unser Grundwasser verseucht. Dafür wird Methan in die Atmosphäre emittiert. Und all dies wird durch unsere lobbyinfiltrierten Politikerinnen, ich denke da an unsere Landwirtschaftsministerin, ermöglicht. Als unsere Politiker ihre Ämter übernommen haben, unsere Minister, da haben sie geschworen einen Eid zum Wohle des deutschen Volkes. Und viele setzen dann noch hinzu, so wahr mir Gott helfe. Und ich glaube nicht, dass Gott ihnen dabei hilft.
So, Frau Metzger, jetzt haben Sie den ganz großen Rahmen aufgemacht. Vielen Dank. Matthias Schramm hat uns eine Mail geschrieben und widerspricht Ihnen. Er sagt, wir können froh sein, dass unsere Lebensmittelindustrie so effizient produzieren kann. Ein Zurück zum Bauernhof des 19. Jahrhunderts scheint mir von manchen die romantische Lösung zu sein. Frage an Georg Janssen vom Bundesgeschäftsführer Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Kann man fair zu Tier und Mensch sein und dennoch genug produzieren? Oder ist das tatsächlich eine romantische Vorstellung, wie Matthias Schramm uns schreibt?
Wir sind von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft dafür, dass wir so viel wie möglich bäuerliche Existenzen sichern und neue schaffen. Es gibt genügend junge, gut ausgebildete Menschen, die in die Landwirtschaft wollen. Aber wenn man für 1,50, 1,60 Nachgewicht das Schwein abliefern soll, wenn man meint, dass 2 Burger für 99 Cent im Supermarkt angeboten werden, dann sind nicht nur Bäuerinnen und Bauern die Verlierer, sondern die Verbraucherinnen und die gesamte Gesellschaft. Und deshalb denke ich, der Markt ist immer schon blind für soziale und ökologische Fragen. Dieses immer höher, schneller, weiter, intensiver. Wir haben gesagt, wir kommen über Jahrzehnte von Wissenschaft. Wir sind ja da auch selber Täter, dass wir die internationale Kostenführerschaft machen müssen, möglichst billig. Und jetzt fällt es uns auf die Füße. Das ist gut so, dass es uns auf die Füße fällt, weil das regt die Gedanken an, wie wir tatsächlich zu einer nachhaltigen Landwirtschaft kommen. Einzelne haben sich auf den Weg gemacht. Ich habe das Neulandprogramm erwähnt, wo die Betriebe auf Stroh gehalten werden, wo sie Auslauf bekommen, genug Platz bekommen, keine Futtermittel aus Lateinamerika. Was sind das für Verhältnisse, wenn wir meinen, wir könnten immer noch auf Soja aus Brasilien setzen, wo ein faschistischer Präsident die Truppen loslässt auf indigene Völker, auf Illegale, die dort praktisch den Regenwald abholzen. Wir haben es ja gestern im ARD-Weltspiegel alle sehen können, die höchste Abholzungsrate. So wird praktisch dann versucht, das Fleisch noch billiger zu machen. Und deshalb sind wir gut beraten, nicht nur von Nische zu sprechen, sondern Nische muss Standard werden. Und das heißt, die Menschenrechte müssen geachtet werden, die Tierrechte müssen geachtet werden und bäuerliche Existenzen müssen gesichert werden.
Da vielen Dank, Herr Janssen. Und ich vermute, Herr Janning, Sie waren derjenige, der gerade gestöhnt hat.
Ja, gestöhnt und geräuspert, genau. Herr Janssen, internationale Kostenführerschaft, die haben wir in Deutschland nicht. Nein, die ist nicht gegeben. Es gibt andere europäische Länder, die weitaus mehr und intensiver produzieren. Ich denke, hier steht doch ganz klar die Zielrichtung extensiv. Initiative Tierwohl, ein Programm, das die Verbraucherinnen und Verbraucher kennen, tagtäglich auch beim Einkauf. Eine klare Kennzeichnung, wo ja auch deutlich gemacht wird, dass das Gesamtangebot an Geflügelfleisch umgestellt werden konnte auf diesen höheren Tierwohlstandard. Das ist Lebensmitteleinzelhandel. Ich möchte aber auch deutlich machen, dass der Fleischverzehr ja nicht nur darin begründet ist, Fleisch im Supermarkt zu kaufen. Bei uns in der Geflügelwirtschaft, wenn wir uns den Pro-Kopf-Verbrauch angucken, wird er gedeckt nur etwa mit 40% Käufen im Lebensmitteleinzelhandel. Also rund 60%, resultiert der Fleischverzehr aus dem Außerhausverzehr. Und da haben wir überhaupt keine Kennzeichnung. Ich denke, Herr Janssen, da sind wir sehr einig, dass wir da eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung oder auch eben Haltungsformkennzeichnung brauchen. Da, wo die Menschen auch im Außerhausverzehr sind, Gastronomie, Kantinen oder auch Restaurants.
Frau Metzger aus Göttingen, überzeugen Sie die Argumente von Herrn Janning, dem Geschäftsführer der Geflügelwirtschaft?
Nein, die überzeugen mich nicht. Und ich möchte auch diese Behauptung zurückweisen, dass das romantische Träumerei ist, was ich hier postuliere. Das ist realisierbar. Es gibt zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, an der ich auch teilnehme. Und das bedeutet, dass man den kleinen Bauern, die wirklich noch Landwirte sind und nicht irgendwelchen großen Firmen, die investieren oder die Investoren als Geldgeber haben, dass man denen im Monat einen Betrag gibt und dafür kann man dann das, was dort angebaut bzw. an Fleisch gezogen wird, sozusagen kaufen bekommt man dann. Und es muss nicht so sein, dass man permanent im Supermarkt kauft. Und ich kenne zum Beispiel auch in Göttingen Restaurants, die kaufen entsprechendes Material, ob das jetzt Obst, Gemüse oder auch Fleisch ist. Und das ist regional produziert und da sind sie stolz drauf und das verkaufen sie gut.
Nun geht Frau Schramm, wir haben doch bäuerliche Landwirtschaft. Ich finde, hier wird von Agrarindustrie gesprochen. Ich selbst bin Landwirt. Ich habe Landwirtschaft gelernt. Ich bin gelernter Landwirt und denke, kenne das Metier sehr gut. Und wir haben doch gerade in Deutschland eine flächengebundene Tierhaltung. Wir haben bäuerliche Familienbetriebe, die eben arbeiten. Wir haben auch eben natürlich Tierhaltung, weil Deutschland ein guter Standort ist, auch für Tierhaltung. Und eben auch diese bäuerlichen Familienbetriebe auch ihr Betriebseinkommen daraus erwirtschaften.
Und ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass es bäuerliche Betriebe sind. Aber wenn Sie nach Mecklenburg-Vorpommern gucken oder gerade in der Geflügelwirtschaft, ich habe selber im Raum Vechta mal eine Zeit lang studiert, gearbeitet. Und ich muss Ihnen sagen, es ist fürchterlich, was auch den Menschen, die dort leben, zugemutet worden ist an Umweltbelastung. Und das hat also mit bäuerlicher Landwirtschaft gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Das sind keine Bauern, das sind Großagrarier.
So, und an dieser Stelle würde ich gerne eine Mail zitieren. Andreas Klapproth hat uns geschrieben, Zitat, solange es prekäre Arbeitsverhältnisse gibt und Hartz IV, solange der Renteneintritt ein Armutsrisiko ist, wird es auch Nachfrage nach Billigfleisch geben, denn Fleisch gehört zum Leben wie Brot und Käse. Freddy Adjan von der Gewerkschaft NGG, wollen Sie armen Menschen das Fleisch wegnehmen?
Ja, natürlich nicht. Und wir müssen schon mal festhalten, dass Fleisch hier in diesem Land relativ billig ist im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern. Und wir haben auch mal berechnet, dass das Fleisch um 10 Cent pro Kilo teurer wird, wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und die Leute selber einstellt. Und ich glaube, das ist auch jedem zuzumuten. Und ich hoffe, und man merkt es ja auch in der Bevölkerung, dass hier ein Umdenken stattfindet und dass insbesondere die jüngeren Leute viel bewusster einkaufen. Aber letztendlich hängt alles damit zusammen, wie die Beschäftigten behandelt werden. Und da sage ich Ihnen, da sind wir noch weit davon entfernt. Und man kann sich jetzt natürlich heute hinstellen und sagen, das sind alles Einzelfälle, das sind alles schwarze Schafe. Das sind es eben nicht. Und da verweise ich einfach nur mal auf Nordrhein-Westfalen 2019. Der zuständige Minister hat dort an einem Tag eine Überprüfung der Fleischindustrie durchgeführt. Und da kamen zigtausend Verstöße an das Tageslicht. Und ich glaube, man muss einfach die Realität erstmal anerkennen, bevor man irgendwie bereit sein kann, irgendwelche Veränderungen vorzunehmen.
Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal eine Mail. Es sind sehr, sehr viele Mails, die uns heute zu diesem Thema erreichen, von Dorothea Mikolai. Sie schreibt, die Diskussion über die Arbeits- und Wohnungsverhältnisse in der Fleischindustrie belegt einmal mehr die Doppelmoral bei unserer Geiz-ist-geil-Mentalität. Die Missstände sind schon lange bekannt, aber jetzt sind wir durch Corona plötzlich selbst betroffen. Solange wir unseren übermäßigen Konsum nicht ändern, wird es immer wieder neue Skandale geben. Zitat Ende der Mail von Dorothea Mikolai. Herr Janssen, Bundesgeschäftsführer Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ist letztendlich auch der Verbraucher gefordert?
Ich hoffe, ich bin jetzt wieder zu verstehen.
Wir Sie sind zu verstehen,
technische ja. Probleme.
Ja.
Das ist schön. Freue mich über die sehr kritischen Beiträge aus der Hörerschaft. Wir haben festzustellen, dass wir alle in der Verantwortung stehen. Die Bäuerinnen und Bauern, nämlich das, was sie tun im Stall und auf dem Acker. Die Verbraucherinnen und Verbraucher, das sind wir alle, haben eine hohe Verantwortung in dem, was wir konsumieren. Die Konsumverschwendungsgesellschaft hat für mich keine Zukunft mehr. Das belegen ja auch Leute wie der Entwicklungshilfeminister Müller, der sagt, der Ressourcenverbrauch und die Ressourcenverschwendung ist viel zu hoch. Man kann diesen Weg, den der Kapitalismus seit 30 Jahren gegangen ist, nicht so weitergehen. Das hat nicht ein linker Politiker gesagt, sondern der CSU-Minister Müller. Von daher sind wir auf einem guten Weg, indem wir mit Verbraucherorganisationen, Tierschutzorganisationen, Umwelt- und Naturschutzorganisationen ein Bündnis eingegangen sind. Seit 2011 demonstrieren wir in Berlin, wir haben es satt. Weil wir diese Politik geändert haben wollen, die Rahmenbedingungen anders gesetzt haben wollen. Und lassen Sie mich einen Satz noch sagen zu den Menschen, die halt sagen, oh, ich kann mir ja gar nicht so viel leisten. Die Borchert-Kommission, die ich angesprochen habe, die eine bessere Nutztierhaltung in den nächsten 20 Jahren durchsetzen will, hat extra auch festgestellt, dass natürlich die Hartz-IV-Sätze angehoben werden müssen, dass die niedrigen Einkommen weniger besteuert werden müssen. Also wir machen uns auch darum Gedanken. Das ist Sache der Sozialpolitik, die angepackt werden muss. Aber wir haben vor allen Dingen auch agrarpolitisch unsere Hausaufgaben zu machen.
Herr Janning, machen Sie Ihre Hausaufgaben?
Ja, machen wir unsere Hausaufgaben, weil Herr Janssen hat jetzt auch erneut nochmal die Borchert-Plattform angesprochen, die Diskussion eben zur staatlichen Tierwohlkennzeichnung. Ich darf auch in unseren konstruktiven Beitrag dort deutlich machen, denn auch wir sind Teil dieser Diskussion, sehr intensiv auch im Gespräch und sehen eben auch diese gesellschaftliche Verantwortung der Weiterentwicklung. Nur wir müssen da immer auch schauen, wir sind in einem gemeinsamen Europa. Deutschland produziert eben Lebensmittel für Deutschland, aber eben auch für andere. Wir sind in einem Wettbewerb. Wir haben auch nicht geschlossene Grenzen. Das haben wir jetzt jüngst auch noch beim Corona-Geschehen festgestellt. Polen ist das Land mit der stärksten Geflügelerzeugung. Da wird sehr viel Ware hier nach Deutschland auch vermarktet. Sehr viel, sehr intensiv aus Standards, die eben hier in Deutschland überhaupt nicht gelten können. Oder eben auch diese Ware, Herr Janssen hat es angesprochen, brasilianische Ware, eben auch aus den anderen Ländern, wird auch in großen Mengen hier nach Europa gebracht. Also darüber muss dann auch gesprochen werden, wie weit eben dann auch ein angemessener Schutz geschaffen werden kann für eine Branche in Deutschland, die einen höheren Tierwohlstandard oder eben auch einen höheren Arbeits- und Sozialstandard umsetzen möchte.
Freddy Adjan, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft NGG. Braucht es eine europäische Lösung letztendlich oder kann das Deutschland, kann das Minister Heil im Alleingang schaffen?
Also Minister Heil hat ja angekündigt, dass er eine Gesetzesvorlage machen wird. Und ich gehe davon aus, dass die dann auch europarechtskonform sein wird. Und ich plädiere mal sehr dafür, dass man vor der eigenen Haustür kehrt, bevor man überhaupt woanders hinguckt. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir da vorangehen müssen. Ich glaube, dass es die Beschäftigten, die bei Subunternehmer tätig sind, verdient haben, anders behandelt zu werden. Und das ist jetzt genau die richtige Zeit. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt in Gegenden mit Fleischindustrie Hotspots der Pandemie haben. Wir müssen da jetzt endlich tätig werden und ich hoffe, dass wir das auch durchkriegen.
Das Elend. Wir haben keinen Hotspot der Corona-Infektion in der Fleischwirtschaft. Das stimmt.
Ja, das so sagen Sie nicht. Mal dann bitte den Landrat, der sich darum kümmern muss, dass er nicht diese 50 Personen pro 100.000 überschreiten muss.
Postzentrum in Stahnsdorf, ganz aktuell am Wochenende. Das Postzentrum in Stahnsdorf ist ein Hotspot der Corona. Das DPD-Zentrum in Heinsberg, auch bekannt, Paketzentrum, ganz viele Corona-Infektionen.
Und Wiesenhof in Straubing. So.
Wiesenhof in Straubing ist kein Hotspot von Corona-Infektionen. Und,
Wir gehen gleich weiter nach den Nachrichten um 11 Uhr. Das Elend in den Schlachthöfen. Wie hoch ist der Preis für unser Billigfleisch? Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Aber wir können weiterreden um 11.05 Uhr. Rufen Sie uns weiter an unter 00800 4464 4464.
Deutschlandfunk. Kontrovers.
Weiter mit Stefan Heinlein am Mikrofon und dem Thema das Elend in den Schlachthöfen. Wie hoch ist der Preis für unser Billigfleisch? Unsere Gäste Georg Janssen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Thomas Janning, Geschäftsführer des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft und Freddy Adjan, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft NGG. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit für Ihre Anrufe und mit uns zu diskutieren. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, eine Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Und angerufen hat uns Herr Gleisner aus Berlin. Ich grüße Sie, Herr Gleisner.
Guten Tag.
Guten Tag. Haben Sie eine Frage oder wollen Sie zu unserer Diskussion beitragen?
Nee, Frage nicht direkt. Erstmal wollte ich mich bedanken, dass Sie diese Sendungen machen und dass.
Sehr gerne.
Da wäre meine Anmerkung, es müsste viel mehr geben und die Zugänglichkeit zu diesen Sendungen müsste breiter aufgestellt werden. Da würde ich die Mittel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eher dort sehen, als bei, ich weiß nicht, wie viele Krimi-Sendungen wir im Fernsehen haben.
Okay, das war die Bemerkung zum Rundfunksystem. Jetzt Ihre Frage zu unserem Thema Fleisch, Billigfleisch.
Ja. Wir Verbraucher sind natürlich in der Verantwortung, das ist richtig. Und wir haben zum Glück auch eine größere Auswahl inzwischen. Man kennt es aber, ich zumindest von mir selber auch, dass man oftmals doch versucht ist, da beim Preis nicht immer das im Hinterkopf zu haben, was man haben müsste, wenn man verantwortungsbewusst leben möchte und der Welt, die Welt auch ein bisschen erhalten oder Gutes tun möchte. Deswegen ist meine feste Überzeugung, dass der Gesetzgeber viel mehr als bis dato gefordert wäre, dort Vorgaben zu finden, die Möglichkeiten auszuloten, um tatsächlich eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Es ist ja nicht so, dass wir so arm sind, dass wir uns nicht dann doch noch immer ein Stück Fleisch leisten könnten. Auch die Leute, die jetzt Hartz IV oder sonst wie haben, würden sicherlich nicht jetzt an Fleischmangel und Skorbut irgendwie zugrunde gehen. Wir sehen das auch, ich bin öfter in Afrika unterwegs, holländische Milch, Milch aus deutscher Milchprodukte verdrängen die eigenen Ziegen, weil es billiger ist, dort an landwirtschaftliche Produkte zu kommen. Also die gesamtvolkswirtschaftlichen Auswirkungen unserer jetzigen Landwirtschaft auf Effektivität und großen Maßstab ausgerichtet. Wir produzieren en masse zu billigen Preisen und zahlen das hinten herum allemal wieder zurück. Wie die eine Dame das ja auch sagte, die Folgen für die Umwelt verheerend. Diese Zusammenhänge, diese größeren Zusammenhänge, das würde ich gerne sehen wollen, auch in so einer Sendung jetzt.
Vielen Dank.
Ich glaube auch nicht, dass wir Zuhörer überfordert werden. Es ist natürlich schwierig, das in die Kürze reinzupacken. Deswegen denke ich, man müsste das solche Dinge ausführlicher und öfter behandeln.
Vielen Dank, Herr Gleisner. Bleiben Sie vielleicht einen Moment noch in der Leitung. Dazu passt übrigens auch eine Mail von Markus Grämer. Zitat, er hat uns geschrieben, beim Griff in die Kühltheke, beim Discounter, wo die Grillware verramscht wird, setzt dann das Hirn wieder aus, weil es so schön billig ist. Herr Janssen, bäuerliche Landwirtschaft, Arbeitsgemeinschaft. Ist das tatsächlich so? Viele Verbraucher, denen geht es nur um den Preis und die Umstände für Mensch und Tier ist ihnen egal?
Naja, wir sagen, dass wir nicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern vorschreiben, was sie zu essen haben. Das machen wir nicht, sondern wir werben. Wir werben damit, dass es auch anders und viel besser geht für unsere Umwelt, für unsere Tiere und ich denke auch für unsere gesamte Volkswirtschaft. Die Borchert-Kommission, die mehrfach jetzt angesprochen wurde, die Empfehlungen, wie die Nutztierhaltung tatsächlich auf eine artgerechte Tierhaltung umgestellt wird, bedarf erheblicher Kosten für die Landwirtschaft, die man aus dem Markt gar nicht erwirtschaften kann. Sondern wir haben mit jährlichen Kosten von 1 bis 2 Milliarden Euro zu rechnen, wenn alle Ställe auf tiergerechte Haltung umgebaut werden müssen. Und das müssen wir anpacken. Und das wollen wir auch anpacken. Und alle landwirtschaftlichen Organisationen, das kommt auch nicht so häufig vor, sind dafür. Die Borchert-Kommission hat auch gerechnet, was das kostet. Nämlich am besten über eine Verbrauchsteuer 40 Cent auf das Kilo Fleisch. Da kann man jetzt diskutieren, will ich diese 40 Cent wahrnehmen oder nicht. Ich denke, wir haben gute Gründe, dies zu tun, weil wir sonst nicht nur die bäuerliche Landwirtschaft verlieren in Richtung nur noch agrarindustrielle Strukturen, das will die Gesellschaft nicht, aber das kann die Volkswirtschaft auch nicht wollen. Und deshalb beschreiten wir konsequent den Weg. Wir haben uns mit den Neulandbetrieben auf den Weg gemacht und zeigen, dass es ja geht, die Tiere auf Stroh zu halten. Wir zeigen, dass es geht, ohne Futtermittelimporte aus Brasilien auszukommen. Das sind alles Richtlinien, die dort festgelegt wurden. Und wir haben mit den Neulandleuten von der ABL sogar auch beschlossen, dass die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen viel besser sein müssen, human sein müssen. Das ist auch ein wichtiges Kriterium, um bäuerliche Landwirtschaft eine Zukunft zu geben.
Herr Janneng, sehen Sie einen Markt für die Produkte, die Herr Janssen gerade beschrieben hat?
Ja, klares Ja, ich sehe den Markt. Aber ich hatte es vorhin auch schon deutlich gemacht, das ist auch Nischenbetrachtung. Diesen Markt gibt es. Es gibt auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich ganz bewusst eben für die Produkte entscheiden und auch eben das Geld haben, dass dieses Fleisch auch aus dieser Produktion einkaufen zu können. Aber wir haben 82 Millionen Menschen und mir geht es auch um den Zugang eben aller Menschen eben zu diesem hochwertigen Lebensmittelfleisch. Und somit müssen wir dann immer auch in der Breite denken. Die Geflügelwirtschaft hat diese Umstellung schon in weiten Teilen vollzogen, eben mit dieser Initiative Tierwohl. Wir sehen auch die Überlegungen der Borchert-Thematik als durchaus zielführend. Aber es ist ja auch hier ein System, das auf Freiwilligkeit beruht. Freiwilligkeit und es muss auch finanziert werden. Und da sind wir als Branche auch gewillt, mitzuarbeiten. Ich vertrete aber auch die Auffassung, dass wir jetzt nicht immer den Verbraucher so in die letzte Verantwortung nehmen müssen. Ich glaube, das überfordert den Verbraucher auch. Also ich möchte mich auch gerne als Vertreter der Wirtschaft und auch unsere Branche in die Verantwortung nehmen, vorzudenken und eben ein entsprechendes Angebot zu schaffen.
So, und dazu passt jetzt, Herr Janneng, eine Mail direkt an Sie von Herr Kadaun oder Herr oder Frau U. Kadaun, also das kann ich nicht erkennen, aber er schreibt oder sie schreibt, wir als Fleischwirtschaft werden unserer Verantwortung gerecht, sagt Janneng. Das ist blanker Hohn angesichts der Missstände in den Schlachtbetrieben bei den ausgebeuteten Leiharbeitern aus Süd- und Osteuropa. Herr Janneng.
Ja, ich wehre mich gegen den Vorwurf der Ausbeutung. Der Begriff passt hier nicht und hier wird auch keine Ausbeutung praktiziert. Herr Adjan hatte das vorhin ja auch schon bemüht. Das ist nicht so, sondern Verantwortung und wir haben auch Regeln, wir haben ein Regelwerk und das ist eben nicht nur der Staat, der hier in die Pflicht genommen wird, sondern die Wirtschaft auch. Wir haben Verhaltenskodex, wir haben Regeln, die kontrolliert werden, die von den Arbeitgebern kontrolliert werden. Ich sehe ja auch hier ganz klar die unternehmerische Verantwortung, die ich auch vollumfänglich praktiziert sehe. Und somit passt es nicht, wenn jetzt hier Herr Kadaun oder auch Herr Adjan oder auch in unserer Diskussion von Ausbeutung gesprochen wird. Ich möchte deutlich machen, dass wir ja heute auch reden über die Frage Verbot, Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassungen und das Ziel, die Arbeitsplatzsituation besser zu machen. Und da sage ich ein klares Ja. Es gibt andere Wege, Arbeitsplatzsituation besser zu machen, ohne Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassungen verbieten zu wollen. Und in diesem Gedanken wollen wir auch dann ganz konstruktiv mit den Fraktionen im Bundestag, mit den interessierten Kreisen in diese konkrete Diskussion eintreten zum Gesetzgebungsverfahren.
Herr Adjan von der Gewerkschaft NGG, dazu fällt Ihnen bestimmt etwas ein.
Ja, natürlich. Der Erfolg der deutschen Fleischbranche, der basiert einzig und allein auf der Ausbeutung osteuropäischer, südeuropäischer kriminelle Subunternehmer. So, und wenn Sie Verantwortung übernehmen wollen, dann stellen Sie doch die Leute selber ein. Dann gibt es keine Subunternehmer mehr, die die Menschen ausbeuten. Und nur zu kontrollieren reicht einfach nicht. Und wir sehen es ja auch, wenn wir Ihren Verhaltenskodex lesen oder die Selbstverpflichtung lesen, wieso machen Sie es nicht selber? Dann brauchen Sie das Ganze gar nicht mehr.
So, und das,
warum akzeptieren Sie nicht, dass die Menschen dort 12 bis 16 Stunden arbeiten an 6 Tagen die Woche? Warum akzeptieren Sie nicht, dass Sie für ein Zimmer, nicht für ein Zimmer, sondern nur für ein Bett 200 bis 250 Euro pro Monat bezahlen müssen?
Herr Adjan, das stimmt doch nicht. Das ist auch ein Widerspruch.
Das stimmt sehr wohl. Und das weiß jeder, nur Sie sehen es einfach nicht ein.
Doch, aber Sie können doch jetzt nicht Beispiele anführen, die gegen diesen Verhaltenskodex und gegen die Selbstverpflichtungserklärung gerichtet sind. Genau diese wenden
aber,
wir an. Und
aber Sie den schauen Sie sich doch mal die Selbstverpflichtungserklärung an. Wie viele Unternehmen haben das denn unterschrieben? Das sind keine zwei Handvoll Unternehmen. Und deswegen ist sie auch am Schluss nichts wert.
Die ist sehr viel wert und die sollten wir auch zur Grundlage machen im Gesetzgebungsverfahren. Die gilt es dann auch konsequent anzuwenden.
Nein, Sie brauchen das nicht, wenn Sie die Beschäftigten selber einstellen. Da haben Sie die Finger drauf, da können Sie tatsächlich dann steuern, was passiert und was nicht passiert.
Nein.
Und solange Sie das nicht haben, solange können Sie nur die Arme heben und sagen, damit habe ich nichts zu tun. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Und Sie müssen aber für die Leute verantwortlich sein.
Das ist doch kein Weg, wenn wir jetzt Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassungen verbieten, haben wir doch nicht das Ziel erreicht. Das ist doch irgendwie ein, ich sag mal, irgendwie...
Wenn Sie es verbieten und Sie stellen die Leute selber ein, haben Sie das Ziel erreicht.
Habe ich nicht, weil ich möchte das Ziel erreichen, dass es den Menschen gut geht bei Unterbringung und bei Bezahlung. Und das erreiche ich nicht, indem ich Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassungen verbiete. Und schon gar nicht,
wenn ich das nur auf die Fleischwirtschaft stellen Sie es doch selber ein. Wieso machen Sie denn das nicht?
Und somit müssen wir über andere Wege nachdenken der Zielerreichung.
Herr Janning, wieso stellen Sie die Leute nicht ein? Beantworten Sie doch mal die Frage.
Herr Janning, und exakt dieses Argument von Herrn Adjan wird gestützt von Danny Schneider. Der schreibt nämlich auch, das Problem mit Leiharbeitern kann man ganz einfach lösen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wenn Osteuropäer genauso viel verdienen wie der Deutsche, dann ist das Outsourcen, dann sind Werkverträge nicht mehr attraktiv. Herr Janning.
Werkverträge sind sehr attraktiv. Sie schaffen Flexibilität, die wir brauchen, auch in Spitzenzeiten. Es ist ein Instrument der Arbeitsorganisation seit vielen Jahrzehnten. Und ich möchte das eben auch nicht reduziert wissen auf die Fleischwirtschaft. Wenn wir in diese Diskussion in Deutschland eintreten, jetzt durch den Vorstoß auch der Politik, dann müssen wir diese Diskussion in der Breite führen für alle Branchen. Und sie kann nicht runtergebrochen werden nur auf die Fleischwirtschaft, weil diese Zustände, die hier beschrieben werden, sind, wenn es zutreffen sollte, sicherlich nicht allein zu reduzieren auf die Fleischwirtschaft.
Angerufen hat uns Herr Frahm aus Zutzenhausen. Herr Frahm, wir sind gespannt auf Ihren Beitrag zu unserer Diskussion.
Schönen guten Morgen erstmal. Ich glaube, jeder merkt, wie hier eingeseifte Politiker und Lobbyisten gegeneinander, nicht gegeneinander, sondern gegen die uns Verbraucher hier wirken. Also allein das Argument, dass Werkverträge verboten werden sollen, das stellt sich doch gar nicht. Es ist doch so, dass wir auf der europäischen Basis eine vernünftige Lösung finden müssen, dass eben die Leute in den Drittländern, also in den neuen Beitrittsländern, den gleichen Lohn bekommen wie hier auch. Und da genau da sieht man auch, dass eben der Lobbyistenvertreter der Fleischwirtschaft sich dort dreht und wendet, wenn es darum geht, die Leute einzustellen. Aber ich habe eigentlich wegen etwas anderem angerufen. Es ist so, dass eben selbst die Ware, die dort verkauft wird, wenn ich auf den Verpackungen Wurstwaren sehe mit Palmöl, dann frage ich mich, wo ist denn das natürliche Fett geblieben, was dort verarbeitet wird? Dann frage ich mich, warum schrumpft ein Stück Fleisch aus dem Supermarkt auf ein Drittel in der Regel? und ein Fleisch, was ich beim Metzger hole, der selbst schlachtet, das behält seine Konsistenz. Und ich bin Rentner, ich habe mittlerweile die Konsequenz gezogen. Ich habe den Discounter den Rücken gekehrt und kaufe meine Ware nur noch dort, wo ich weiß, wo es herkommt, wo ordentliche Arbeit auch ordentlich entlohnt wird. Und wenn ich diese Diskussion mit den, wie gesagt, mit den Werksverträgen höre, da fühlen sich die Verteidiger dieser Werksverträge selbst ad absurdum. Die antworten nicht auf die Fragen. Und ich könnte platzen, wenn ich diese ewigen Diskussionen höre über Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ich war selbst Betriebsrat. Und da wird der Arbeitnehmer wird immer unter Druck gesetzt. Und das gilt für die IT-Konzerne, das gilt für die Vertriebswege hier, für die Post. Dienste, das gilt für die Fleischindustrie, das gilt für Amazon. Die Leute werden einfach nur unter Druck gesetzt nach dem amerikanischen System Fire und Fire. Und das dürfen wir hier nicht zulassen. Und ich kann jedem Verbraucher und jedem Rentner nur raten, geht wieder in die Region, kauft wieder bei eurem lokalen Metzger. Dort schafft ihr dann umso mehr Arbeitsplätze, die dann ordentlich bezahlt werden und die man auch vernünftig vom Gesundheitsamt und Veterinäramt und so weiter überprüfen kann. Das ist meine Einlassung dazu. Also ich krieg's große Kotzen, wenn ich diese ewigen eingesalzten Politiker höre, die sich von den Lobbyisten, bezahlen lassen oder dumm quatschen lassen.
Vielen Dank, Herr Frahm, für Ihren leidenschaftlichen Appell. Vielleicht die Frage an Herrn Janssen, Bundesgeschäftsführer, Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft. Zahlen tatsächlich im Moment die osteuropäischen Leiharbeiter den Preis für unser billiges Grillfleisch, für den Schweinenacken für 1,99 beim Discounter?
Ich habe schon darauf aufmerksam gemacht, dass wir alle den Preis zahlen und der ist viel zu hoch. Ich will gerne auf Herrn Frahm eingehen. Ich hoffe nicht, dass er platzt. Das ist ja richtig, auch wie Herr Schneider gesagt hat, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Es gibt ja durchaus Unternehmen, die das so machen. Da kann man schon auch differenzieren. Aber es gibt halt gerade über die Subunternehmen ein Hire and Fire. Es gibt aber auch die Menschen, die das gar nicht durchhalten, denn diese Vorschrift der gleichen Bezahlung, Equal Pay, die gilt erst ab 9 Monate. So viel es gibt eine unheimliche Fluktuation bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei den Subunternehmen. Sie halten das gesundheitlich oft gar nicht durch. Sie kommen gar nicht erst auf die 9 Monate.
Herr Janssen, was wäre denn ein angemessener Preis für ein Kilo Hähnchenfleisch, damit es Mensch und Tier besser geht?
Ich denke, dass wir von dem, was, wenn wir bei den Schweinen mal davon ausgehen, auf jeden Fall über 2 Euro das Kilo bekommen müssen und nicht wie jetzt 1,66. Ich habe die beiden Hamburger angesprochen, die man für 99 Cent bekommt. Ich bin der Meinung, dass wir über eine Änderung der Agrarpolitik am Donnerstag unterhalten sich ja alle Agrarministerinnen und Minister darüber, wie sie die Reform der Agrarpolitik anpacken wollen, dass wir da einen guten Hebel haben. Die ABL schlägt vor, nämlich die gesellschaftlichen Leistungen zu honorieren und nicht wer am meisten Fläche hat, bekommt am meisten Geld. Das heißt, wer klimaschonend und umweltschonend seinen Acker behandelt und wer die Tiere artgerecht behandelt, der soll das Geld hin. Und dann sind wir bei dem Punkt der Regionalität und der Globalisierung. Ich bin nicht gegen Handel, aber dieser Handel muss doch fair sein. Wir brauchen doch einen qualifizierten Außenschutz, sowohl für die Produkte, die wir exportieren, als auch die wir importieren. Das heißt, wir machen nicht nur Brasilien schuldig, wenn die klimazerstörende Regenwaldabholzung machen, sondern wir gehen auch zu uns selbst vor die eigene Hoftür und sagen, wir wollen nicht mehr gedumpte Produkte, womit wir dann Märkte in Afrika zum Beispiel zerstören.
Aber Herr Janssen, wir können doch hier nicht entkoppeln, die Diskussion National-Europa. Ich warne davor, dass wir hier zu stark in eine nationalistische Diskussion eintreten. Das wurde ja vorhin gesagt, so vor der Haustür kehren. Wir können die Grenzen nicht schließen. Wir haben einen globalen Handel. Wir haben Menschen, die versorgt werden wollen. Wir können hier nicht die Scheuklappen anwenden und national denken. Wenn wir diese Diskussion führen wollen, dann lasst uns doch in Richtung der deutschen Ratspräsidentschaft denken. Die Bundesrepublik Deutschland wird jetzt in der zweiten Jahreshälfte die Verantwortung übernehmen. Dann muss es da adressiert werden. Aber ich warne davor, tatsächlich hier alles auf das Nationale runterzubrechen und tatsächlich dieses gemeinsame Europa und den gemeinsamen Handel nicht zu erkennen. Weil in diesem Konstellation bewegen wir uns.
Sie Und wenn wir hier die Wege beschreiten, dass die AWL keine
kontrollierte Erzeugung mehr in Deutschland. Dann wird es tatsächlich zu diesem Szenario kommen, dass Produktion nicht mehr in Deutschland in dem Maße stattfindet. Somit kann ich nur den Appell tatsächlich auch an die Politik richten, die deutsche Ratspräsidentschaft jetzt im zweiten Halbjahr engagiert zu nutzen, mit unserer Unterstützung.
Ja, bei dem letzten Punkt stimme ich Herrn Janning natürlich zu. Bei dem ersten Punkt, den Sie versucht haben, hier zu spielen, mich in die nationalistische Ecke zu drücken, Sie müssen zuhören, was ich sage. Ich bin für Handel, aber er muss fair sein. Er muss einen qualifizierten Außenschutz haben. Ich bin gegen das EU-Mercosur-Abkommen, damit hier noch mehr Fleisch von Brasilien reinkommt, unter menschenunwürdigen Verhältnissen, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Da bin ich dagegen. Da müssen wir andere Praktiken aufstellen. Und deshalb ist das keine nationalistische Debatte, sondern es ist eine Aufgabe, gerade auch der EU-Ratspräsidentschaft ab 1. Juli, den Umbau der Tierhaltung in eine artgerechte Tierhaltung anzupacken.
Brauchen wir aber, Herr Janssen, eine Herkunftskennzeichnung. Und dann brauchen wir eine Kennzeichnung zu der Art und Weise, wie die Tiere erzeugt worden sind. Aber genauso können wir das ausdehnen auf die Arbeit- und Sozialstandards. Darunter leiden wir als Branche. Es fehlt doch an der Transparenz auf dem Produkt oder im Außerhausverzehr. Und ich denke, die Transparenz können wir schaffen für Tierwohlkennzeichnung. Das ist das Thema, was Herr Borchert ja diskutiert. Wir können es aber auch ausweiten. Und Herr Adjan, vielleicht stimmen Sie mir dazu, wenn wir dann auch die Arbeits- und Sozialstandards ganz klar deklarieren auf den Packungen. Und ich finde, dann haben wir Transparenz und dann kann noch stärker als bisher eine bewusste Einkaufs- und Verzehrsentscheidung getroffen werden. Und dafür streiten wir schon seit langem mit der Politik und werden immer wieder ausgebremst, auch von der deutschen Politik. Wir erfahren nicht die Unterstützung der deutschen Politik für diese umfassende Herkunfts- und Haltungsformkennzeichnung, die wir dringend uns wünschen.
So, und an dieser Stelle würde ich in der Tat Herrn Adjan noch einmal das Wort erteilen. Erwarten Sie, dass die Beschlüsse der Bundesregierung sind jetzt sehr weitreichend und sehr klar in den kommenden Monaten noch verwässert werden mit Blick auf den 1. Januar?
Das steht zumindest zu befürchten. Wir erwarten es nicht, aber natürlich werden die Lobbyisten jetzt losgeschickt und natürlich werden die Juristen losgeschickt. Aber ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung jetzt wirklich das Ganze umsetzen wird, das Ganze in den Bundestag bringen wird und dass dies im Gesetzgebungsverfahren hier dieses wirklich wichtige und richtige Ansinnen nicht geschliffen wird.
Herr Janning, werden Sie versuchen, die Beschlüsse von Minister Hubertus Heil noch zu verändern in den kommenden Wochen und Monaten?
Ja, wir wollen konstruktiv mitreden, konstruktive Diskussion eintreten. Und ein Verbot von Werkverträgen und Arbeitnehmerbelastung halten wir für das falsche Werkzeug. Wir sehen das Ziel und das gilt es auf anderen Wegen zu erreichen. Und da wollen wir uns ganz konstruktiv in dieses Gesetzgebungsverfahren einbringen. Gerne im Dialog auch mit Herrn Janssen, mit Herrn Adjan, also mit allen beteiligten Kreisen.
Warum gefällt Ihnen das?
Haben Sie 20 Jahre nicht geschafft.
Ja, Herr Janning, 20 Jahre haben Sie es nicht geschafft. Jetzt wollen Sie es machen in den kommenden Wochen und Monaten.
Das haben wir sehr wohl geschafft. Also wir waren immer im Dialog und haben das gemeinsam angefasst und das wollen wir auch hier anwenden. Hier war ja die Fragestellung nach dem konkreten Gesetzgebungsverfahren auf Basis der Vorlage von Herrn Heil. Und da sollten wir uns alle konstruktiv einbringen und eben versuchen, das Ziel zu erreichen, also Optimierung der Arbeitsstandards, der Sozialstandards, angemessene Entlohnung, aber eben hier nicht den Weg wählen des Verbots der Arbeits-, der Werkverträge und der Arbeitnehmerbelastung. Und das ist der falsche Weg, der hier eingeschlagen wird.
Herr Janssen, glauben Sie an die konstruktive Dialogbereitschaft der deutschen Fleischwirtschaft?
Ach, ich gebe ja die Hoffnung nie auf, mal bessere Tage zu sehen. Von daher bin ich guter Hoffnung, dass der Druck in der Öffentlichkeit so stark sein wird, dass auch die Fleischwirtschaft sich bewegen wird, sich vergegenwärtigt, dass es schon gute Beispiele gibt, wo die Leute fest angestellt werden zum Beispiel. wo man die Kontrolldichte erheblich erhöht. Da ist ja ordentlich abgebaut worden in den letzten Jahren.
Stimme ich Ihnen zu, Herr Janssen, zu dem Punkt.
Der Deutsche Bundestag hat gar keine, hat überhaupt keine Informationen darüber. Bei einer Anfrage im Deutschen Bundestag muss die Bundesregierung zugeben, dass sie gar keine Zahlen darüber hat. Sie hat keine Informationen über die Wohnverhältnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist alles, steht jetzt auf dem Prüfstand und das muss jetzt geändert werden. Empören reicht nicht, Handeln ist jetzt angesagt.
Ja. Kann ich unterstreichen, Herr Janssen, gerade das, was Kontrolle angeht, Prüfung angeht, Zugang eben auch zu Daten, das sind ja auch die Dinge, die wir wollen und das dient auch tatsächlich der konkreten Zielerreichung. Mhm. Vielen Dank.
Herr Adjan, prüfen, kontrollieren, ist das auch ein Weg zu besseren Verhältnissen in der Fleischindustrie?
Ja, unbedingt. Und da muss jetzt Bund und müssen die Länder zusammenarbeiten. Das ist ja zum großen Teil auch Landesangelegenheit. Und da müssen wir jetzt wirklich hier ein Ergebnis erzielen, Bund und Ländern, dass hier wirklich die Prüferdichte wieder steigt. Aber nochmal, einfach nur die Leute selber anstellen, wäre schon mal der erste und der richtige Schritt.
So, zum Schluss doch ein wenig Konsens, zumindest beim Stichwort Kontrollen. Meine Herren, vielen Dank. Das war unsere Sendung Kontrovers am heutigen Montagvormittag. Ich bedanke mich bei unseren Gästen Freddy Adjan, Georg Janssen und Thomas Janning. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei allen, die sich per Mail oder am Telefon gemeldet haben. Nicht jede Mail, nicht jedes Telefonat konnten wir leider, wie immer, in dieser Sendung unterbringen. Trotzdem vielen Dank für Ihr Engagement, fürs Zuhören. Dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gelungene Woche.